Ja, es ist immer schwierig, aus drei spannenden Vorträgen einen auszuwählen. Ihr habt euch für Open Source Artificial Intelligence entschieden, sicherlich eine gute Wahl. Simon Schlauri ist Rechtsanwalt und Experte auf dem Gebiet Open Source und IT-Recht. Er ist schon lange bei der digitalen Gesellschaft mit dabei und wird uns das Thema näher bringen. Begrüßt mit mir Simon Schlauri.
Ja, sehr verehrtes Publikum, vielen Dank, dass Sie so zahlreich hergekommen sind. Worüber sprechen wir heute? Primär Thema, was ist Open Source AI? Ist eine Debatte, die in den letzten Monaten hochgekocht ist. Jetzt auch mit DeepSeek, wo es dann hieß, ja, sei ein Open Source System. Müssen wir uns dann noch anschauen, ob es das wirklich ist, in dem Sinn, wie wir es eigentlich gern hätten. Das ist die erste Frage. Zweite Frage, die ich stellen werde, ist, ob KI-Technologie überhaupt Open Source sein soll. Das ist nämlich durchaus ein bisschen umstritten. Ich nehme an, hier drin haben die meisten eine Meinung. Und dann, wenn wir Zeit haben noch, ist das wäre dann der rechtliche Teil des Vortrags, ist die EU-Verordnung über KI und ihre Ausnahmen für Open Source. Da gibt es nämlich tatsächlich Ausnahmen drin. Zunächst möchte ich gerade direkt einsteigen. Es gibt eine neue, relativ neue Definition der Open Source Initiative, der OSI, zu Open Source AI. Die schreiben, Open Source AI is an AI system made available under terms and in a way that grant the freedoms to use the system for any purpose and without having to ask for permission, to study how the system works and inspect its components, to modify the system for any purpose, including to change its output, to share the system for others to use with or without modifications for any purpose. Dann sagen Sie, dass diese Freiheiten zu jedem voll funktionalen System bestehen müssen, aber auch in Bezug auf die einzelnen diskreten Elemente von solchen Systemen. Jetzt, die wesentliche Frage ist schon, wie man das jetzt verstehen muss, oder? Ich meine, AI ist für die meisten ein Begriff, die hier sind, diskrete Elemente. Wir haben verschiedene Punkte hier. Wir haben zunächst die Forderung, dass der vollständige Quellcode des Systems eben offengelegt wird. Wir verstehen, AI-Systeme so, auf der einen Seite haben wir natürlich Software, wo das Ganze drauf läuft. Der Unterschied zu klassischer Programmierung ist, dass diese Software eben nicht quasi die Funktionen bereits enthält, sondern dass sie Mechanismen implementiert hat, mit der die Software selber lernen kann. Also wir haben, ich weiß nicht, 1000 Bilder von Katzen und Kühen und dann kann die Software irgendwann zwischen Katzen und Kühen unterscheiden. Solche Dinge. Also man kann damit, das haben Sie alles schon gehört, Dinge erreichen, die man bis jetzt eigentlich mit der normalen Programmierung nicht tun könnte. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Programm schreiben in Code, das eine Kuh erkennt auf einem Bild und das unterscheiden können. Das können Sie nicht und mit der AI hat man da riesige Fortschritte gemacht. Und wir haben diese Elemente hier, also eben einerseits den Quellcode dieser Software, der muss nach dieser OSI-Definition offen sein. Dann haben wir ausreichend detaillierte Informationen über die zum Training des Systems verwendeten Daten. Das klingt jetzt noch gut, aber was nicht verlangt wird, gemäß dieser Definition der OSI, sind die Daten, die für das Training verwendet wurden, sondern nur Daten, die diese Daten beschreiben. Und hier ist schon der erste Knackpunkt. Dann haben wir noch die Modellparameter, also Gewichte und andere Konfigurationseinstellungen dieser Software. Wenn Sie diese Software mal trainiert haben, dann haben Sie im Ergebnis, so stelle ich mir das als einfacher Jurist vor, haben Sie eine Datenbank, wo diese eben die, also eine trainierte AI, das ist eine Datenbank, wo diese ganzen Beziehungen zwischen diesen Neuronen im Wesentlichen, vereinfacht gesagt, in diesem System drin, festgehalten sind. Das sind die Gewichte, die Modellparameter. Und diese Punkte, die müssen auch öffentlich sein. Aber was nicht öffentlich sein muss, gemäß dieser Definition, sind die Trainingsdaten als solche. Also, nur ausreichend detaillierte Informationen müssen offen sein, die Trainingsdaten selber müssen nicht offen sein. Jetzt, warum hat man sich dafür entschieden, das so zu machen? Erstens, ich habe das kürzlich gehört, vermutlich ist es so, dass mittlerweile die ganzen KI-Modelle, die wir kennen, Die haben vermutlich fast alle Daten, die irgendwie verfügbar sind auf der Welt, mittlerweile genutzt und fürs Training. Es gibt gar nicht mehr genug Daten. Also wir brauchen sehr viel mehr Daten als das, was öffentlich verfügbar ist. Wir brauchen Daten, die irgendwo versteckt sind. Wir brauchen Daten aus Systemen. Ich meine, wenn Sie Meta haben, dann werden die ganzen Beiträge auf Facebook etc. werden Sie selbstverständlich gescannt haben. Es braucht mehr Daten als die, die öffentlich verfügbar sind. Dann ist es so, dass wir rechtliche Grenzen haben, um überhaupt AI zu trainieren. Das ist noch Gegenstand der Debatte. Man kann da liberal sein. Wir haben Leute hier in der digitalen Gesellschaft, die finden, eigentlich Urheberrecht ist per se ein innovationsfeindliches Instrument. Wir müssen es zulassen, dass wir AI trainieren können. Es gibt auf der anderen Seite die Künstlervertreter, die finden natürlich, oder auch Journalisten, die finden, es kann irgendwie nicht sein, dass die ihre AI trainieren und ich nicht und Geld verdienen damit und ich verdiene damit nichts. Da haben wir rechtliche Grenzen, die im Moment noch in Verhandlung sind. Aber soweit die rechtlichen Grenzen bestehen, kann man die entsprechenden Daten nicht einfach veröffentlichen. Das wäre eine Urheberrechtsverletzung, wenn nicht schon das Training der AI selbst die Urheberrechtsverletzung ist. Dann ist die Frage, eine weitere Begründung ist auch, dass man eben verschiedene Stufen der Offenheit vielleicht nutzen könnte, je nachdem, wie zugänglich die Daten sind. Also wenn Daten sehr gut verfügbar sind und auch die Nutzung legal war, kann man die vielleicht zur Verfügung stellen als Open Source. Es gibt aber eben, wie gesagt, Daten, bei denen das nicht der Fall ist und die muss man geheim halten können. Oder? Und dann ist noch das letzte Argument. Eigentlich, wenn man eine trainierte AI-Datenbank hat, ein trainiertes AI-System hat, dann kann man das mit Feintuning eigentlich auf die eigenen Zwecke anpassen. Man braucht die Originaldaten, die für das Training des ursprünglichen Systems verwendet wurden, braucht man dafür gar nicht. Das ist die Position der OSI in diesem Bereich. Und entsprechend finden Sie, es reicht eben aus, wenn wir Informationen über die Trainingsdaten zur Verfügung stellen, aber nicht die Trainingsdaten selbst. Jetzt, es gibt da noch eine Gegenposition. Und dies, dass man die Trainingsdaten als solche offenlegen muss, damit man dieses System als Open Source im Sinne des Begriffs verwenden oder bezeichnen können soll. Das Problem ist in diesem Kontext, dass viele Unternehmen angefangen haben, ihre Software als Open Source zu bezeichnen. Ich meine, es fängt an bei der Firmenbezeichnung OpenAI. Da geht man davon aus, dass Open Source dieses Tool. Wenn man genau hinschaut, hat man sehr viele Dinge nicht. Redet teilweise von Openwashing in diesem Zusammenhang. Das ist die Diskussion, die man führt, und das ist auch der Vorwurf aus dieser Ecke. Die Gründe für die Position, dass man eben die Trainingsdaten einsehen können soll, sind erstens, dass man, wenn man eben von Open Source spricht, dass dort das Recht besteht, den Code einzusehen und dass das eben auch für die Trainingsdaten gelten muss, weil nur mit einem Recht auf Einsichtnahme kann man eben dieses System untersuchen und kann überprüfen, ob es sauber läuft. Also Halluzinationen, Verzerrungen kann man nachvollziehen, nur wenn man die Originaldaten kennt. Wenn man sie nicht kennt, wissen wir nicht, ob dieses System solche Biases drin hat. Nur so können wir herausfinden, ob das System mit legalen Daten trainiert wurde oder ob das Urheberrecht verletzt ist. Das ist die Position derer, die finden, dass AI-Training mit Urheberrecht nicht vereinbar sei. Dann die Sicherheitsforschung könne man beschleunigen auf diese Weise. AI, wir werden es nachher noch kurz anschauen, ist in zweierlei Hinsicht problematisch aus Perspektive Computersicherheit. Einerseits, weil wir diese Systeme nutzen können, um eben andere Systeme anzugreifen, und auf der anderen Seite eben auch, weil AI-Systeme selber verletzlich sein können. Wenn wir die Hintergründe nicht kennen, wenn wir nicht wissen, was da drin steckt, da können wir auch nicht überprüfen, ob die Systeme sicher sind. Das mit Urheberrechtsverletzungen hier spezifisch noch ist nochmals erwähnt. Dann nächster Punkt hier vor allem Feintuning. Man kann Feintuning machen, aber das ist einfach limitiert von den Ergebnissen her. Wenn wir vollständigen Zugang zu den Trainingsdaten haben, dann wird das Ergebnis besser. Das ist die Position, und entsprechend wird gesagt, dass wenn wir das Label Open Source verwenden wollen, was positiv besetzt ist, dann sollte man das nur verwenden für Systeme, die eben wirklich vollständig offen sind, bei denen man auch die Trainingsdaten zugänglich hat. Jetzt Aus meiner Perspektive, es gibt diesen Begriff, dass Tageslicht das beste Desinfektionsmittel ist, also Transparenz. Das Problem der Definition der OSI ist, dass wir die wahre Natur eigentlich dieser AI-Systeme nicht erkennen können. Also man sieht von außen nicht, die können Werbung machen damit, das sei Open Source. Die Leute finden, oh wow, cool, das ist Open Source. Aber de facto bleibt eben doch der wesentliche Teil, die Trainingsdaten, die bleiben versteckt. Die sieht man nicht. Das ist dieses Thema Openwashing. Also man kann sich eigentlich mit Federn schmücken, mit falschen Federn schmücken. Das ist eigentlich der Vorwurf hier. Dass die Trainingsdaten nicht verfügbar sind, ist ein valables Argument. Und deshalb ist für mich die Frage eigentlich schon, ob man denn nicht diesen Schwarz-Weiß-Ansatz der OSI, wo man sagt, okay, Open Source, AI sind die, da sind die Systeme, wo die Daten halt nicht offenlegen, das ist auch drin, warum man diesen Ansatz nicht öffnet und mehrere Abstufungen in dieser Definition erfasst. Es gibt diesen Ansatz, das haben wir neulich wieder lesen können, auf dem DENIP-Blog, ein Beitrag von Adrian Fichter, die vielleicht hier im Raum sitzt. Sie hat ein Interview geführt mit dem CEO von Nextcloud und Nextcloud hat dieses Ethical AI Rating als Lösungsansatz vorgeschlagen. Man hat drei Elemente, ich hoffe, man kann es lesen. Das ist eigentlich das, was ich vorhin beschrieben habe. Zunächst die Frage, ob die Software als solche, also für vor allem für das Training, aber auch für die Nutzung dann, ob die Open Source ist. Dann ist die Frage, ob die trainierte Datenbank, die trainierte KI als solche Open Source ist, also die Weights oder die Parameter, wie wir vorhin gesagt haben. Und dann das letzte Thema, noch eben das mit den Trainingsdaten, ob das offen ist, frei verfügbar und free to use. Wenn alle drei Kriterien erfüllt sind, dann haben wir grün. Das ist ein bisschen aufgebaut, das Ampelsystem mit vier Ampeln, vier Leuchten, nicht nur drei. Wenn wir zwei Kriterien von diesen drei erfüllt haben, ist es gelb, ein Kriterium ist orange und kein Kriterium erfüllt, wäre dann rot. Ich denke, es könnte so in Anlehnung an die Ampelsysteme, die man kennt, könnte das eine Rolle spielen oder eine Funktion erfüllen, eben für Transparenz, damit man dieses Thema Greenwashing ein bisschen unter Kontrolle bekommen könnte. Jetzt, nächste Frage ist vielleicht dann noch, ist das überhaupt gut? Oder wir haben jetzt das, ich habe es drin gehabt, klar, mein Bias ist klar, ich bin pro Open Source, ich bin auch Mitglied bei CH Open im Vorstand, wir setzen uns für Open Source Software ein. Für mich ist das ein No-Brainer, aber man muss sich natürlich schon überlegen, macht das Sinn, ist es schlau, wenn wir das, wenn wir AI öffentlich machen. Die ganze Debatte ist Ihnen bekannt, wir müssen da nicht im Detail draufgehen oder drauf eingehen. Transparenz ist ein zentrales Thema, Demokratie, Fake News, Menschenrechte, dann das Ganze mit dem Bias, dass man bestimmte Personengruppen bevorzugt etc. Da ist auch das mit dem Thema Transparenz im Hintergrund. Nachvollziehbarkeit, teilweise kommt politisch die Forderung, dass man die Ergebnisse von AI-Systemen nachvollziehen können müsse. Man müsse den Code offenlegen, hilft uns relativ wenig. Da brauchen wir eben genau die Trainingsdaten. Solche Dinge, Compliance etc. Das sind die Risiken, die man grundsätzlich sieht in diesem Kontext oder eine Auswahl davon. Und es ist die Frage, sind diese Risiken vielleicht zu groß, als dass wir einfach sagen können, okay, Open Source Software soll oder AI Software soll als Open Source verfügbar sein oder nicht. Es gibt eine prominente Stimme von Lawrence Lessig, er ist Stanford Professor und er ist nicht gerade dafür bekannt, dass er sich für Closed Source einsetzt. Er ist der Begründer von Creative Commons, also für offenen Content. Und er ist eine Stimme, die kritisch ist. Er sagt, OpenAI systems can be widely scrutinized, but when, if the danger is discovered after the code is in the wild, the assurance that all can see the problem equally is not much consolation. For low capability models sagt er, dass man solche Möglichkeiten schaffen soll, also Modelle, die wenig Fähigkeiten haben, aber Modelle, die eben universell eingesetzt werden können, die sehr breit eingesetzt werden können. Diese Modelle könnten, das ist seine Position, wenn man sie offenlegt, komplett in einem katastrophalen Risiko enden. Ist ein Paper oder einen Beitrag im Economist von vor einigen Monaten. Gegenposition hier, ist von Martin Casado und Jon Stoika. Stoika ist Professor, ich werde noch kurz spicken, in Berkeley, Computerwissenschaften. The argument that we should move away from open source models because they cannot compete with proprietary models on performance or cost is plain wrong. Das ist mal das erste Thema. Und dann das nächste Argument ist, dass Open Source eben die Systeme sicherer macht. Und das ist das gleiche Argument, das wir auch bei normaler Open Source Software haben, dass man eben Security by Obscurity nicht erreichen kann, dass geschlossene Systeme in der Regel unsicherer sind, weil die Fehler gar nicht entdeckt werden. Und das soll auch für Open Source Software gelten. Dann ist es, also sage ich nachher das Ergebnis da drin, also wenn wir viele Leute haben, eben aus der Industrie, aus den Regierungen, Akademie, dann heißt das, dass wir viele Leute haben, die auch in der Lage sind, Fehler zu finden. Dann nächstes Argument, also wenn man die Chinesen stoppen wollen würde, indem man Open Source im Bereich AI verbietet, dann ist die Realität, dass China bereits vorne mitschwimmt. Wir haben das mit DeepSeek in den letzten Wochen mitbekommen. Ich glaube, das ist ein zentrales Argument hier. Das ist auch das, was mich am Schluss überzeugt. Wir können diese Informationen nicht geheim halten. Jetzt vielleicht noch kurz ein bisschen was zum Rechtlichen. Da haben Sie vermutlich schon einiges dazu gehört. Die Europäische Union hat eine Regulierung für künstliche Intelligenz verabschiedet neulich. Das ist so ein risikobasiertes Modell, ist eigentlich ein bisschen im weitesten Sinne ähnlich wie beim Datenschutzrecht, da hat man auch risikobasierte Ansätze, wo die Unternehmen selber eigentlich überprüfen müssen, in welche Risikokategorie ihre AI dann fällt. Und je nachdem unterstehen sie verschiedenen Pflichten. Also wir haben hier minimale Risiken, das ist zum Beispiel ein Chatbot auf einer Supportseite. Dann haben wir Transparenzrisiken. Das ist, wenn Sie AI-generierte Bilder oder Fake News haben auf Online-Plattformen, dass man dort eigentlich mit Transparenz das Problem bis zu einem gewissen Grad lösen kann, dass man eben auch nicht, wenn es nicht angegeben ist, nicht erkennen kann, ob das korrekt ist. Wir haben hohe Risiken. Das sind Probleme, die im Zusammenhang dann wirklich mit Menschenrechten, mit Grundrechten stehen, Diskriminierung, dass Personen mit gesundheitlichen Problemen diskriminiert werden von einem System, solche Dinge. Und dann haben wir zu oberst unacceptable risks, das sind Dinge wie ein Profiling-System, wie die Chinesen es einführen. Das ist so die grobe Stufung und darunter haben wir noch eine spezielle Stufe, General Purpose AI Models, die auch noch geregelt sind. Jetzt, wie ist das mit AI-Systemen, die eben Open Source sind? Da gibt es tatsächlich bereits heute spezifische Ausnahmen im Bereich dieser Verordnung. Wir haben bei den nicht akzeptablen Risiken und bei den hohen Risiken haben wir keine Ausnahmen, aber dort, wo es nur Transparenzprobleme gibt, entfallen die meisten Transparenzpflichten. Und das liegt eigentlich in der Natur der Sache. Ich meine, wenn das System bereits Open Source ist, dann muss ich ja nicht noch zusätzlich Informationen darüber verbreiten. Da kann ja jeder reinschauen. Das ist mal das Erste. Was wir aber haben, ist, dass man doch Ergebnisse, die mit solchen Systemen generiert worden sind, eben kennzeichnen muss als AI generiert. Das bleibt auch bei Open Source AI. Dann bei minimalen Risiken haben wir keine Regulierung jetzt schon eigentlich oder nichts Wesentliches. Unten bei den General-Purpose-Modellen gibt es zwei Ausnahmen. Die EU-Regulierung sieht vor, dass man bei diesen Modellen grundsätzlich eine technische Dokumentation erstellen muss mit bestimmten Inhalten. Das entfällt, weil man eben auch diese Modelle wieder offen hat. Und dann gibt es noch die Anforderung, dass ein Anbieter eines solchen Systems in der EU, dass der einen Vertreter in der EU bestellen muss. Das ist die Idee, dass man jemanden hat, einen Ansprechpartner, den man dann auch im Notfall vor Gericht zerren kann. Die Frage ist, deckt sich diese AI oder Open Source AI Definition der EU, des EU-Rechts jetzt mit dieser OSI-Definition? Und ist das gut oder ist das schlecht? Die Ausnahmen gelten für AI-Modelle, deren Parameter, einschließlich Gewichte, der Informationen über die Modellarchitektur und die Informationen über Modellnutzung öffentlich zugänglich gemacht werden. Also die Parameter, also die trainierte Datenbank, die muss öffentlich sein. Aber von den Trainingsdaten steht nichts in der EU-Regulierung. Die Frage ist jetzt, ist das gut oder schlecht? Wenn man sich's anschaut, wenn wir einen engeren Begriff haben von Open Source, gemäß dieser Regulierung heißt das, dass mehr Open Source Tools eben profitieren von diesen Ausnahmen. Und das ist in diesem Zusammenhang eigentlich Vorteil. Was die EU-Verordnung schreibt nicht vor, dass die Trainingsdaten offen sein müssen, damit die Ausnahmeregelungen der Verordnung in Anspruch genommen werden können. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch fast 10 Minuten für Fragen. Ich hoffe, es ergibt sich eine lebhafte Diskussion.
Jawohl, vielen Dank, Simon Schlauri. Wir haben, wie gesagt, Zeit für Fragen. Das Mikrofon steht in der Saalmitte. Wer Fragen hat, bitte dahinter stellen, dann können wir diese angehen. Bis dahin vielleicht noch eine Frage von mir. Open Source, was hast du das Gefühl, wird sich das eher weiterentwickeln oder wird die Tendenz Richtung Closed Source gehen?
Also das Problem, dass die Daten nicht verfügbar sind, oder das haben wir natürlich. Die Frage ist, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, solche Daten zusätzlich zu gewinnen. Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt mit einem Professor der Uni St. Gallen, der sich mit AI beschäftigt und der sagt, der nächste Schritt ist eigentlich, dass wir anfangen, die Daten aktiv zu sammeln, Daten über die Welt aktiv zu sammeln, indem wir, ich weiß nicht, Roboter rausschicken, Drohnen rausschicken, um die Welt reinzuholen in die Systeme, weil eigentlich bereits das, was wir heute haben an Daten, das irgendwo digitalisiert ist, das ist bereits mehr oder weniger abgegast fürs Training, oder? Und vielleicht steht da die Möglichkeit, dass man, wenn man solche Projekte hat, diese Daten vielleicht öffentlich stellt. Also gerade wenn es von der öffentlichen Hand gefördert wird, ist es ja in der Regel die Idee, dass eben Daten als Open Data zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist natürlich schon so, die großen Player, die heute die Rolle spielen, das sind kommerzielle Unternehmen, die haben diese Daten für sich, das ist für sie der Schatz, mit dem sie arbeiten, die werden es nicht freiwillig preisgeben. Entsprechend, wenn wir darüber sprechen, welchen Begriff wir verwenden sollen, geht es eigentlich nicht darum, ob wir diese Unternehmen irgendwie zwingen sollen, ihre Trainingsdaten freizugeben, sondern es geht nur darum, ob wir einen Begriff verwenden, der eben solche Dinge auch mit einschließt, also eben Systeme, wo wir die Trainingsdaten nicht haben, damit die sich damit brüsten können, dass sie eben Open Source Software oder Open Source AI Systeme verbreiten, und Vermeidung von Greenwashing im weitesten Sinn. Das ist wichtig zu sehen.
Eine einheitliche Definition. Ja. Okay. Gut, wir haben Fragen, bitte.
Also es ist leider keine Frage, eine kurze Bemerkung, Simon. Ich möchte einfach hier noch einmal ganz klar dafür plädieren, dass wir uns hier für Open Source AI einsetzen. Und zwar einfach, wenn wir damit, wir müssen bedenken, was es bedeuten würde, wenn das nicht der Fall wäre. Lessing hat sicher recht, und du weißt ja, Simon, ich bin eigentlich großer Fan von ihm, in Bezug auf die Creative Commons, aber bei der Open Source Frage, bei den Modellen hier, bei den Gewichten, bei all diesen Dingen, was wir öffentlich haben können, müssen wir uns einfach klar sein, wenn wir nicht dafür kämpfen, dass alles Open Source ist, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass diese Technologie, diese unglaublich mächtige Technologie, über die wir vielleicht heute noch lächeln können mit vielen Beispielen, wo es schief geht und so weiter. Aber diese Technologie ist dann in den Händen von ein paar wenigen Tech-Konzernen und von Staaten. Und wir können zwar schon denken, Staaten sind ja demokratisch legitimiert und kontrolliert, aber lasst uns nur mal in die USA schauen im Moment, was es bedeutet, wenn dann nur die amerikanischen Behörden und ihre Tech-Bros, wenn nur die den Zugang haben zu dieser Technologie und alle anderen nicht, dann ist das eine Katastrophe. Und es gibt nur einen einzigen Weg, das zu verhindern, und das bedeutet, Open Source zu fördern, wo es nur geht, und sich dafür einzustehen, dass nirgendwo Regulierungen entstehen, die das verhindern, weil es sind ja auch gerade die Konzerne, die eigentlich immer wieder gesagt haben, wir müssen Open Source so regulieren, damit es eben für sie keine Konkurrenz mehr ist, oder? Und wir müssen alles daran setzen, dass wir hier nicht aufgeben. Ich bin überzeugt, dass Open Source auch genügend stark sein wird, um gegen diese großen Konzerne bessere Modelle am Schluss zu produzieren. Ganz hundertprozentig. Wir dürfen da ja nicht in den falschen Weg gehen. Lawrence liegt hier einfach falsch, definitiv.
Vielleicht kann ich kurz, also ich gebe dir absolut recht, es ist Ich meine, wir haben die Gründe oder eine Auswahl von Gründen gesehen, warum man das wollen sollte. Wir haben einfach wirklich technisch das Problem, dass die Daten, mit denen diese Systeme trainiert werden, heute nicht verfügbar gemacht werden können, ohne dass die entsprechenden Unternehmen das Urheberrecht verletzen. Oder, also die andere Frage ist, ob sie überhaupt diese Daten verwenden dürfen fürs Training. Oder, das ist, ich glaube, da hast du, Andreas, wenn ich das richtig sehe, eine relativ dezidierte Meinung, dass es möglich sein soll. Ich finde es sehr sympathisch, die Position. Das Recht gibt es möglicherweise nicht her im Moment. Aber also ich würde es gerne so begründen. Aber das heißt, selbst wenn das so ist, würde es nicht heißen, dass man die Daten dann freigeben kann. Oder? Also es führt zu einer relativ starken Einschränkung der Innovation in dem Bereich. Gleichzeitig ist die Frage, wie wir einen Anreiz schaffen können. Und so ein Ampelmodell könnte ein Anreiz sein, eben weil nur dann, wenn ich wirklich grün drauf habe, dann nehmen die Leute das als open war und als positiv war. Aber das wäre vielleicht ein Motiv. Ja.
Gut, vielen Dank für den Kommentar. Wir haben weitere Fragen, bitte.
Ja, ich muss jetzt leider ein bisschen ausholen, damit meine Frage verstanden werden kann. Und zwar geht es um folgende Frage. Die Problematik ist ja nicht nur dadurch begründet, dass ich den Algorithmus als Source Code selbst nicht einsehen kann, sondern ich kann ja auch nicht die Trainingsdaten selbst sehen und somit auch keine Bewertung vornehmen, welche Qualität die haben. Und ich arbeite als Systemadministrator im Hochverfügbarkeitsbereich, wo wir verstärkt darüber nachdenken, Prozesse zu automatisieren. Hashtag Ansible, der ein oder andere wird es vielleicht kennen. Dazu werden sogenannte Playbooks generiert. Also man könnte es übersetzen mit Regieanweisung. Um diese Playbooks zu generieren, wird immer mehr KI eingesetzt. Das kann ChatGPT sein, das können andere Technologien sein. Wenn dieses Playbook syntaktisch korrekt ist, wird der Rechner es natürlich ausführen. Es könnte aber dazu führen, dass aufgrund der Qualität der Trainingsdaten das geschriebene Playbook, ich vereinfache es jetzt mal, Dinge macht, die ein erfahrener Administrator nicht tun würde, was dann zu Konsequenzen führt, die gegebenenfalls ja sogar strafrechtlich relevant werden könnten. Und die Frage ist jetzt, wen ziehen wir dann zur Verantwortung?
Frage der Haftung bei negativen Impact.
Die Frage ist schwieriger zu beantworten, als man denkt. Ich sehe es vielleicht eher so ein bisschen aus der Perspektive des Autofahrers. Ich habe noch so ein Auto von dem Herrn, wo man es heute nicht mehr kaufen würde. Was passiert bei einem Unfall? Das heißt immer im Moment, ja, du musst parat sein, du musst immer mit der Automatik mitdenken, mitschauen. Wenn du mal nicht mitschaust und die Automatik macht Mist, dann hängst du. In dem Moment, wo wir eine Situation haben, wo das System offiziell selber fahren darf, ohne dass ich immer noch den Blick auf die Straße richten muss, da haben wir möglicherweise das Problem, dass dann der Nutzer eben nicht mehr ein Verschulden trägt. Da kann man ihm den Vorwurf nicht mehr machen, wenn die Regulierung sagt, du musst nicht mehr auf die Straße sein, es passiert trotzdem etwas. Sie fragte, wer haftet dann? Ja, der Hersteller, ist klar. Oder würde man meinen, die Frage ist dann einfach, wo ist der Sorgfaltsmaßstab? Derjenige, der die KI trainiert. KI macht Fehler. Software macht Fehler. Da kann man vielleicht sagen, okay, state of the art. Wie man heute solche Systeme trainiert, das können wir von dir erwarten, dass du das auch so machst. Und dann musst du vielleicht einen Nachweis erbringen. Ich würde meinen, das ist in der EU-Regulierung drin. Das ist ein Ansatz, wie man das Problem lösen kann. Aber man kann nicht einfach pauschal sagen, der Hersteller haftet dann. Also natürlich vielleicht schon, es gibt das Konzept der Produktehaftung, das könnte greifen. Aber in dem Zusammenhang, den wir jetzt gehört haben, Playbooks, haben wir dieses Konzept nicht Produktehaftung. Und da ist dann wirklich vielleicht der das System trainiert hat, wenn er es halt nicht genügend getestet hat, wenn er mit nicht sauberen Daten gearbeitet hat, dann haben wir vielleicht ein Problem.
Komplexe Antwort auf eine einfache Frage. Apropos einfache Frage, wir haben noch Zeit für eine einfache Frage, wenn die Antwort auch kurz sein kann, bitte.
Die Frage ist einfach, mich würde noch interessieren, wie es jetzt mit DeepSeek aussieht aus rechtlicher und Open-Source-Sicht.
DeepSeek, wenn ich es in meiner juristischen Perspektive richtig verstanden habe, ist DeepSeek zwar, wird als Open-Source dargestellt, aber wir haben das gleiche Problem wie sonst überall. Was wir bekommen, ist die trainierte Datenbank, wir bekommen aber nicht die Trainingsdaten. Wie die entstanden sind, beziehungsweise wie das ganze System trainiert wurde, ist bis heute, glaube ich, soweit ersichtlich gar nicht klar. Es könnte auch sein, dass man es trainiert hat, basierend auf anderen Systemen. Ich bin zu wenig informiert in dem Bereich. Aber es ist auf jeden Fall nicht Open Source in dem Sinne, dass wir die Trainingsdaten zur Verfügung haben. Also gleich wie alle anderen, die behaupten, sie seien Open Llama etc., da haben wir nur die trainierte Datenbank.
Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank für den spannenden Vortrag zu der nicht so ganz einfachen Definition von Open Source AI. Vielen Dank, Simon, dass du da warst.
Ich bedanke mich für die Einladung.